So, ihr Lieben, ihr, die ihr in Christus Jesus seid und unter dieser Gesetzmäßigkeit lebt, könnt ihr euch noch daran erinnern. Es hat euch frei gemacht vom Gesetz der Sünde, der Krankheit, der Armut und des Todes. Nicht vergessen, ganz wichtig, die Fahne hochhalten, wir leben in Christus Jesus. Gott ist Liebe, das wissen wir. Das wissen wir von 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Halleluja, Gott ist Liebe und es ist eine prima Sache. Dieser Gott der Liebe ist unser Vater, unser himmlischer Papa. Und der Papa gibt uns gute Gaben, der ist für uns, er sorgt für uns, er beschenkt uns, weil er uns einfach bedingungslos liebt. Er liebt uns deshalb, weil er Liebe ist. Er liebt uns nicht, weil wir so super und so toll sind, sondern weil er Liebe ist. Er ist die Liebe in Person. Und weil wir an Jesus glauben, deshalb können wir auch seine Liebe viel mehr empfangen, als wie die anderen, die nicht an Jesus glauben. Und das ist ein Unterschied. Also an diesen Gott, diesen liebenden Vater Gott, den kann man sich ohne weiteres unterordnen, oder? Aber wenn man ihn nicht als liebenden Gott Vater kennt, tut man sich schwer mit Unterordnung unter Gott. Und das ist heute das Thema. Ordne dich Gott unter. Die ihn nicht als lieben Gott erkennen, sondern eher als den Strafenden, den Bösen, den, wo man nicht so recht trauen kann, die rebellieren innerlich gegen ihn. Und das ist Misstrauen und das ist gar nicht gut. Dem vertraut man diesen Gott gar nicht so wirklich, weil der könnte ja mir doch irgendwie was Schlechtes tun oder etwas von mir verlangen, was ich ja gar nicht will. Und das ist das Problem. Aber das Problem macht ein Problem. Wenn Petrus im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 5 und 6, beschreibt dieses Problem und oder auch die Lösung dazu. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also eine knackige Aussage vom guten Petrus. Er sagt klipp und klar, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Stolzen, also denen, die ihn nicht als Herrn, als Chef in ihrem Leben anerkennen. Sie nennen ihn vielleicht Herr, ist ja möglich, aber sie lassen ihn nicht wirklich Herr sein in ihrem Leben. Und das ist ein Problem. Sie wollen alle selber schlau sein, selber ihr Leben lenken. Und solchen Menschen, solchen Leuten, aber auch solchen Christen kann es passieren, dass Gott ihnen widersteht. Und das bremst den Segen. Das ist eigentlich gar nicht so angenehm, diese Sache. Deshalb fordert ja der Petrus auf, ordnet euch Gott unter. Ja, demütigt euch, wird hier übersetzt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Dieses Demütigen nicht falsch verstehen, das ist nicht so ein Demütigen, dass man jemanden ja, so richtig demütigt, dass es zum Schämen wird oder bloßstellen oder so. Das ist ganz eine andere Bedeutung. Sondern demütigen bedeutet hier unterordnen. Also der Petrus fordert uns einfach auf, dass wir uns Gott unterordnen sollen, weil dann gibt er uns Gnade und muss uns nicht widerstehen, weil den Demütigen widersteht Gott. Da heißt es hier, unter die mächtige Hand Gottes. Ja, das muss man im Auge behalten, unter wem, dass man sich da unterordnet, unter die mächtige Hand Gottes. Und das ist wichtig zu wissen. Es ist nicht die schwache Hand Gottes oder die zu kurze Hand Gottes, sondern die mächtige Hand Gottes. Und das gibt uns so ein Stück Sicherheit, dass wir uns unter seine Herrschaft unterordnen können. Und dann folgt auch noch eine Verheißung nach diesem Vers. Und er sagt, damit er dich erhöht zur rechten Zeit, damit er seine Gnade dir alle Zeit zukommen lassen kann. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich ihm einfach unterordnet. Der Stolz des Menschen, das Ego, das behindert es. Das Ego will sich nicht unter Gott unterordnen. Das Ego will immer selber schlau sein, selber gescheit sein, selber alles wissen und können. Nur im Notfall dann noch den Notnagel, da brauchen wir dann noch Gott oder Jesus. Und das ist falschrum. Das ist Hochmut, das ist Stolz, das ist nicht Demut. Und dann widersteht diesen Leuten Gott früher oder später. Der Jakobus sagt so Ähnliches. Ich lese mal aus dem Jakobus Kapitel 4. In Vers 6 und 7, er, also Gott, gibt aber umso größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und erwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also unterwerft euch Gott oder unterordnet euch Gott, ist ganz wichtig, weil sonst wird der Teufel euch immer wieder ein Bein stellen. Also zuerst sagt der Jakobus, Gott unterordnen und dann dem Teufel, dem Verführer, der auf falsche Wege führen will, dem widerstehen, dass seine Verführungskünste bei dir nicht Fuß fassen. Und wenn du dich Gott unterordnest und Gottes Wege gehst, dann lässt du dich nicht so leicht vom Satan auf falsche Pfade führen. Weil dann wirst du Gnade empfangen und Schutz empfangen und Weisheit empfangen und die Liebe Gottes immer wieder spüren. Und dann will man ja gar nicht den falschen Weg. Also da muss sich dann der Teufel schon brutal anstrengen, wenn jemand mit Gott geht und Gott kennt und seine Liebe spürt, dass er ihn dann noch auf andere Wege führt. Aber der einzige Schlich ist eben, den Menschen zum Stolz zu verführen, weil dann hat er immer Türchen aufgemacht. Das war schon bei Adam so. So ungefähr, sollte Gott gesagt haben, dass man von dem Baum nicht essen darf, und stimmt doch gar nicht, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Ja, stolz, ich möchte auch was sein, ich möchte auch mehr werden und möchte auch sein wie Gott oder so. Und das ist die große Lüge des Ganzen. Also der Verführer ist schon schlau, aber wer Hand in Hand mit Gott geht, in Unterordnung, ich glaube, da tut sich der Teufel die Zähne ausbeißen. Wer mit Gott geht, Gott unterordnet, wird Gnade empfangen und im Segen und im Sieg leben. So ist nun die Reihenfolge, Gott unterordnen, den Teufel widerstehen und von Gott Gnade und Segen empfangen. Dann stellt sich jetzt die große Frage, ja, wie demütige ich mich nun unter die mächtige Hand Gottes? Und auch hier gab Petrus im Kapitel 5, Vers 6 und 7, also im Vers 7 dann, die Antwort, nochmal beide Verse, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also indem heißt hier, warum, das ist die Antwort, indem ihr all eure Sorge auf ihn, auf Gott, auf Jesus werft. Das ist Demütigen. Das ist doch gar nicht so schlimm, oder? Also das ist das biblische Demütigen. Das andere, wenn ein Mensch den anderen demütigt, so niederknechtet, niedermacht, das ist nicht die Demut, die die Bibel hier vermittelt. Wir demütigen uns, indem wir all unsere Sorgen, Probleme, Lasten, Anliegen, alles, was uns betrübt oder was uns Schwierigkeiten bereitet, auf ihn werfen, ihm anvertrauen, ihm abgeben oder ihn auch mit einbeziehen. Ja, nicht zuerst auf das eigene Können und Wissen vertrauen, sondern auf seine Güte bauen. Die Lösung ist aber bei ihm suchen, zu beten und auch natürlich sein Eingreifen erwarten. Weil viele gibt es, die beten zwar und dann, ja, wie muss ich es jetzt machen? Dann gehen sie sofort wieder auf eigene Leistung über. Aber beten heißt, mit Gott die Sache besprechen, sein Eingreifen erwarten oder vielleicht Führung von ihm zu bekommen. Wie mach ich es? Wo geht's lang? Oder bin ich vielleicht eher auf einen Holzweg gelandet? Hat der Verführer mich schon ein bisschen zur Seite gebracht? Dann wieder mit Gott gehen. Also Demut, biblische Demut heißt nicht, sich selbst als so unwürdig, minderwertig, dumm, unfähig, mitleiderregend zu sehen oder sich so darzustellen. Ja, ich sage immer den Spruch, wie ein Wurm auf Stelzen unterm Teppich daherkriechen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die, die das so machen, das ist eigentlich wieder Stolz, das war so ein Haschen nach Komplimenten und ein tröstendes Mitleid zu empfangen, zu erhaschen. Das ist nicht das, wie hier der Petrus das sich vorgestellt hat. Ein demütiger Mensch unter Gott vor allen Dingen, der baut mehr auf Gottes Wort und seine Verheißungen als seine eigene Klugheit und Kraft. Ja, und ich sage damit nicht, damit es keiner falsch versteht, dass wir nicht klug sein sollen, dass wir nichts wissen sollen und nichts können sollen. Das wäre auch falsch. Aber wir sollen unseren himmlischen Papa, den lieben Gott und Jesus, doch noch da drüber stellen, ihn als mehr erachten als deine Klugheit und Kraft und Weisheit. Er weiß halt einfach doch alles noch ein bisschen besser und er sieht die geistlichen Zusammenhänge besser. Er sieht auch das, was in der Zukunft vor dir liegt. Er hat da ein bisschen mehr Überblick wie du und ich. Und deshalb macht es Sinn, dass wir uns seiner Herrschaft einfach voll und ganz unterordnen, ihm vertrauen. Es ist nämlich so, deine Klugheit oder Kraft, dein Wissen, dein Können, das kann einmal ganz schnell weg auch sein. Oder es kann einfach nicht ausreichen. Das Problem ist so komplex und so groß, da reicht es nicht mehr. Aber Gottes starke Hand und Gnade ist jederzeit fähig, dein Problem zu lösen. Ich denke da immer an den Steve Jobs, den Chef von Apple, der die Firma hochgezogen hat, war Multimillionär oder Milliardär, ich weiß es nicht. Ein super reicher Mann, sehr gescheit und schlau. Und der Krebs hat ihn zerfressen. Es hat ihm alles nichts geholfen. Selbst die besten Ärzte und Medizin, nichts konnte ihm helfen. Er starb daran. Es wäre sinnvoll, sich Gott zu unterordnen, weil für Gott wäre dieses kein Problem gewesen. Gott ist allmächtig. Die mächtige Hand Gottes ist fähig, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also Mensch heißt es einmal, bedenke, dass du nichts bist. Dass du Staub bist, glaube ich, heißt es in der Schrift. Also du bist nichts anderes als eine spezielle Anhäufung von irdischen Atomen und Molekülen. Die können nicht leben. Wenn Gott nicht sein Leben hineingehaucht hätte, würdest du nicht funktionieren. Ohne den Geist Gottes, den Odem Gottes, funktioniert ein Lebewesen nicht. Ja? Und wenn dieses Lebewesen, egal ob es du oder ich oder der Tier oder wer es ist, das Leben, den Geist aushaucht, dann zerfällt es wieder zu Staub. Also worauf sollte ein Mensch eigentlich stolz sein? Und trotzdem sind sie alle so furchtbar stolz auf ihre Leistungen und ja, ist ja egal. Es gibt ein Lied, irgendeine Welt, ein altes Lied, das heißt, alles nur geliehen so oder so ähnlich. Da ist was Wahres dran. Wie heißt es immer, du bist nackt gekommen und nackt gehst du wieder. Die letzte Tasche ist auch leer. Du kannst nichts mitnehmen, du kannst nur deine guten Werke vorausschicken, das kannst du machen, aber mehr ist nicht. Du zerfällst früher oder später wieder zu Staub, aus dem du gemacht bist. Also das macht schon auch ein Stück weit demütig. Zumindest demütig vor Gott. Aber die Menschen sind halt einfach stolz. Das ist ihr Grundproblem. Ja, und das kommt von der Frucht der Sünde, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das hat sich durchgezogen. Und Gottes Geist hat dann auch jede Menge Arbeit an uns, damit wir wieder gerade gebogen werden. Denn umso mehr der Mensch sich Gott unterordnet und seine starke Hand demütigt, umso mehr wird er von Gottes Gnade empfangen und wird auch verändert. Und auch diese stolzen Äste von diesem, sage ich mal, Baum, wenn du dich mal so als Baum siehst, dann hat er verschiedene Triebe und das sind dann Triebe, die nicht so toll sind, die von Stolz und Egoismus ausgetrieben haben, die müssen dann weggeschnitten werden. Beschneidung des Herzens, der Mensch muss ein bisschen umgeändert werden, umgepolt werden. Und wenn du vielleicht jetzt meinst, ja, ich bin aber eigentlich gar nicht stolz, ich bin noch so super und so brav und so demütig, täuschst du dich wahrscheinlich. Am besten merkst du, wenn du unter Druck gerätst, wenn der Hut hochgeht, wie du wirklich bist. Und das kennt halt Gott, der kennt dich durch und durch besser, als du dich selber kennst. Und solche Verhaltensweisen, die dann ans Licht kommen, die müssen halt einfach nach und nach auch aus deinem Herzen beseitigt werden. Und das geht, indem du dich freiwillig unter Gottes starke Hand unterordnest. Dann geht es eigentlich relativ einfach und sanft, weil der Geist Gottes dann von dir die Erlaubnis bekommt, es zu tun. Wenn er ohne Erlaubnis es tut, dann wird es ein bisschen härter. Und wenn du jetzt so eine Lehre hörst von mir, das Unterordnen unter Gottes starke Hand, oder wenn du darüber nachdenkst und sich bei dir etwas sträubt, so innerlich, das Unterordnen, das passt mir eigentlich gar nicht so recht, dann bist du wahrscheinlich ein stolzer Mensch, der sich nicht gerne freiwillig unterordnen will. Das hörst du vielleicht dann gar nicht gern, aber es ist halt einfach top die Wahrheit. Aber dann kann es passieren, dass Gott unangenehme Umstände in dein Leben hineinbringen lässt. Also er tut es eigentlich nicht selber, sondern er lässt es zu, dass in deinem Leben unangenehme Umstände auftauchen, die dich mehr oder weniger zur Unterordnung zwingen. Also nicht mit Gewalt, sondern Gottes Liebe ist es eigentlich, die dich vor einen Spiegel stellt, wo du merkst, hoppla, ich komme ja mit meiner eigenen Schlauheit, mit meinem eigenen Ego eigentlich gar nicht so richtig voran. Das ist momentan nicht angenehm, aber es ist notwendig zu deinem Heil. Es ist notwendig, damit du ein demütiges Herz bekommst. Weil wenn du Gnade haben willst, immer mehr in deinem Leben, ist einfach diese Demut zwingend notwendig. Und du wirst hinterher erkennen, wie die gütige Hand Gottes das alles zu deinem Vorteil geführt hat. Aber ich muss jetzt einwenden, nicht alles, was schlecht ist, hat jetzt Gott zugelassen, damit du gedemütigt wirst, damit du erzogen wirst oder sonst was. Wenn der Teufel dahinter steckt, dann musst du natürlich aufstehen und ihm widerstehen. Das ist klar. Und die geistlichen Waffen nutzen. Nicht, dass du den Fehler machst, wie viele Christen, die meinen, ja, alles kommt von Gott, auch das Schlechte. Und man muss ja für alles danken. Das Schlechte ist nicht von Gott. Und dann brauchst du auch bei Gott nicht danken. Das Schlechte, dem musst du widerstehen. Das ist klar. Nicht in den falschen Kragen bekommen, das Ganze. Aber wenn Gott dir sowas schickt, damit du erkennst, dass du dich demütigen sollst und dass das gut ist für dich, dann musst du auch wissen, er tut es aus Liebe und es ist zu deinem Schutz. Aber wenn er dir widersteht, weil du auf falsche Wege geraten bist, dann ist es gut, dann ist es wie so ein Stopp, Warnschild, Halt, Stopp, mein Sohn, meine Tochter, nicht mehr weiter, du läufst dir direkt ins Verderben. Da, wo du jetzt hinläufst, die Strecke, die du gehst, da versumpfst du, da kommst du nicht mehr raus. Das wird dir schaden. Drum widersteht Gott. Der widersteht dir nicht, weil er ja heute mal nicht gut drauf ist und jetzt will er mal wieder jemanden so richtig einseifen. Das wäre total verkehrt. Nein, er macht es, wenn, dann zu deinem Schutz, damit der Teufel dich nicht übervorteilen kann. Also sei dankbar, wenn Gott etwas in den Wege leitet, das dich vor Irrwegen bewahrt. Aber wenn der Feind dich auf Irrwege führt, dann widerstehe ihm, dann gib ihm Kontra. Und sowas gibt's. Das ist auch biblisch, dass Gott zur Erziehung, ich sage jetzt Erziehung, weil im Hebräer 12,11 steht das Wort Züchtigung und das ist so, das klingt so hart und so wie mit Peitsche und Schläge und so. Das ist nicht ganz, will ich sagen, zeitgemäß übersetzt, weil wenn Gott Liebe ist, dann weiß er, wie er seine Kinder erzieht und nicht so wie böse Menschen, die einfach dann ihre Kinder bei Trachtprügel setzen und meinen, das ist dann eine Erziehung. So ist unser himmlischer Papa nicht. Er schreibt hier Hebräer 12,11, alle Erziehung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, das heißt, die daraus gelernt haben und damit gut erzogen worden sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also wenn du in Situationen kommst, die Erziehungsmittel sind, Lernmittel, ist vielleicht ein besserer Ausdruck, Lernmittel, das ist vielleicht nicht schön. Ja, wenn du einen Sportler nimmst, der irgendwie eine Sportart lernt und da trainieren muss und da Fehler macht und der Trainer kommt und sagt, du, diese Sache machst du gar nicht gut, du musst das jetzt mehrere Tage nur das üben, dann macht es nicht Spaß. Aber wenn es dann gut kann, diese Übung, dann gibt es wieder Freude. Dann ist er wieder glücklich. Aber es ist halt in der Situation oft nicht so toll. So ist es auch, wenn Gott uns erzieht mit Umständen, die nicht so toll sind. Wir aber daraus lernen und erkennen, aha, habe ich total falsch gedacht und habe es falsch gemacht. Ich muss es ja so machen. Ich muss ja jetzt nicht Gott schimpfen, sondern Gott danken. Oder, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Oder ja, Bekenntnisse machen, gute Bekenntnisse, biblische Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse und nicht immer negativ reden und ängstliche Worte sprechen. Die Bibel sagt nämlich, dass du mit deinem Mund, mit deiner Zunge, mit deinen Worten dein Leben lenkst. Und dann, wenn du immer in die falsche Richtung lenkst, mit deinem Geplappere, dann muss dich Gott erziehen, dass du lernst, das Gute zu denken, das Gute zu reden, biblische Verse dir auch einprägen, damit du sie dann in der Praxis auch als Bekenntnis ablegen kannst, benutzen kannst als Schwert des Geistes. Das ist das, was wir lernen müssen. Das ist gut und da will uns Gott hinhaben. Und selbstverständlich müssen dann auch irgendwann ernste Situationen kommen, wo der Feind versucht, dich zu attackieren. Bei mir kommt es immer wieder vor, dass der Feind wieder irgendwas einfädelt und da muss ich ihm widerstehen und muss ihm sagen, was geschrieben steht. dass er verschwinden muss, den binden und rausschmeißen aus meinem Herrschaftsgebiet, das der Herr mir gegeben hat. Es gehört alles da dazu. Früher hatte ich da oft wochenlang Schwierigkeiten, wenn der Feind angetreten ist, weil ich es nicht kapiert habe, dass ich dann umdenken muss und widerstehen muss und das Wort Gottes als Schwert benutzen muss. Aber bis man das dann einmal kapiert und dann auch benutzt und den Glauben da reinsetzt, dann lernt man das und dann funktioniert es auch und immer schneller kapiert man das und der Feind flieht, weil wenn wir ihm widerstehen, wird er von uns fliehen. Also deshalb lernen wir, deshalb üben wir und wenn wir geübt sind, daraus gelernt haben oder gut erzogen sind, dann heißt es hier im Hebräer 12, 11, werden wir die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit auch in unserem Leben haben. Und eine friedvolle Frucht ist schon mal eine ganz tolle Sache. Wenn du in deinem Inneren Frieden hast und nicht dauernd von Stress gepiesackt bist und von Ängsten und keine Ahnung was, dann ist das eine feine Sache. Und das ist das, was Gott will. Und das ist gut für dich und für mich und für seine Kinder. Also lerne deinen liebenden Vater im Himmel und Jesus noch viel besser kennen. Den Vater Gott, so wie ihn Jesus als Mensch uns offenbart hat, wie er gesagt hat, wer mich sieht, hat sieht den Vater. Und wenn du immer wieder die Evangelien liest, wie Jesus war und so ist er immer noch, und so ist er auch unser himmlischer Papa, er hat sich nicht verändert. Also erkenne ihn und Jesus, wie sehr sie dich lieben und wie sie für dich sind, Gott ist nicht dein Gegner. Denk nicht falsch. Auch wenn er dich erzieht, ist er trotzdem nicht dein Gegner. Er ist immer noch dein liebender Papa. Stolze Menschen sind die, die sich nicht erziehen lassen wollen, die trotzig sind, die sagen, mehr oder weniger, ich bin der Chef und Gott muss springen, wenn ich bete. Das ist falsch gedacht. Ja, Gott ist Gott und Gott ist allmächtig. Du bist bloß ein Mensch aus Staub geformt von Gott, der irgendwann wieder zu Staub wird. Also der Herr kommt vorher zurück und du wirst umverwandelt. Also ordne dich freiwillig in allen Dingen unter seine starke Hand unter. Und du wirst sehen, seine Gnade wird immer mehr und mehr in deinem Leben sichtbar werden. Sie wird dich immer mehr und mehr erreichen, dich erhöhen und segnen. Also die Erziehung Gottes hat ein Ziel zum Guten in deinem Leben. Ja, das darf man nicht falsch verstehen, wenn du vielleicht Eltern gehabt hast oder schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Erziehungspersonen, mit Autoritätspersonen und dadurch auch verletzt wurdest und innerlich rebellisch bist gegen sowas. Bei Gott ist es anders. Bei Gott ist es anders. Bei Gott ist ein guter Papa. Der beste Papa. Und der ist besser als der beste irdische Papa. Und wenn du dich unterordnest, heißt es, wird er dich erhöhen zur rechten Zeit. Das heißt, du wirst in bessere Positionen gesetzt. Dir wird mehr anvertraut. Du wirst mehr Vollmacht bekommen. Egal ob im Berufsleben, ob in der Familie, ob in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde oder mit Geistesgaben ausgestattet, es wird einfach mehr und mehr Segen kommen, weil die Gnade bringt den Segen mit. Und man denke mal drüber nach, du kannst Gott sowieso nichts vormachen. Also wer meint, der kann sich bei Gott irgendwie rausreden und ihm was vormachen, er kennt dich durch und durch. Er kennt dich besser als du selbst. Du kannst Menschen vielleicht was vormachen und vorgaukeln oder dir selber, aber Gott kannst du nichts vormachen. Also kannst du auch ganz einfach so sein, wie du bist, vor ihm, weil eh klar ist, er weiß es, aber er will trotzdem deine Worte hören. Er will sehen, will hören, dass du dich unter seine Herrschaft beugst, dass du dich vor ihm demütigst, dass du ihn auch Herr sein lässt. Und dann wird er dich erhöhen, dann wird er dich segnen. Also entscheide dich immer wieder, Gott unterzuordnen. So im Vater unser Gebet heißt es doch, dein Wille geschehe. Ja, bete, dein Wille, Herr, geschehe in meinem Leben, weil dein Wille ist was Gutes. Dein Wille ist Segen. Dein Wille ist, dass ich mit dir gehen darf. Hand in Hand. Ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das ist gut, weil im Himmel gibt's nichts Schlechtes. Also kann auch vom Himmel nichts Schlechtes kommen. Nimm dir Jesus als Beispiel. Jesus hat sich seinem himmlischen Papa in allen Dingen zu aller Zeit immer untergeordnet. Ja, bis sogar zum letzten Gang zu seiner Opferung ans Kreuz hinauf hat er sich trotzdem untergeordnet. Er hat zwar gesagt, Herr, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Wenn du willst, Herr, dann, dass ich das nicht tun muss. Aber doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe, hat er gesagt. Jesus hat ihm vertraut. Und er wusste, dass das hinterher, was das bewirkt mit seiner Opferung, dass das so viel Segen und Freude freisetzt, dass sich das lohnt, was er da tut. Also, du kannst dich ihm voll und ganz unterordnen. Vertraue ihm. Es kann eigentlich nur Gutes dabei rauskommen. Es kann nichts Schlechtes werden. Es ist einfach so, weil er legt ja schon das rein, wenn er dich irgendwo hinführt in einer Situation oder in einer Sache, die du für ihn tun sollst, dann legt er zuerst schon dieses Wollen in dich hinein, dass nicht du etwas tun musst, was du gar nicht willst, wo du dich innerlich vergewaltigt vorkommst, dann musst du ein Fragezeichen dahinter machen, ob das schon von Gott ist. Gott ist kein Vergewaltiger. Da steckt meistens der Satan dahinter, der uns da irgendwo hinlenken will, was wir ja gar nicht wollen. Also er, unser Papa, ist so, wie ihn Jesus offenbar gemacht hat. Er ist Liebe, er ist allmächtig, er vermag alles zu tun. Und er vermag, heißt es, jede Gnade auf uns überströmen zu lassen. Und oft ist der Stolz, das Nicht-Demütigen, das ist blockiert. Also denke mal drüber nach. Geh mal in dich selber, wie du wirklich innerlich denkst und tickst und ordne dich einfach wieder diesem Papa, himmlischen Papa, Gott unter. Ohne jetzt mit irgendwelchen Anliegen, was er aber tun muss, sozusagen, du musst aber das tun, weil sonst ordne ich mich nicht unter oder so. Nein, einfach einmal in allem, ohne irgendeinen Anspruch, ordne dich dem lieben Papa im Himmel unter. Ordne dich Jesus unter und dann schau mal, was geht. Aber tu das einmal eine Zeit lang, nicht bloß einmal und dann machst du wieder so weiter wie vorher, sondern es ist ein Prozess. Ordne dich unter, weil die Demut aktiviert die Gnade und die Gnade setzt die Segnungen frei. Es öffnet Türen, die sonst einfach sich nicht öffnen würden. Niemand könnte dir in der geistlichen Welt Türen öffnen, sondern es ist allein die Unterordnung unter Gottes mächtige Hand, die den Ausschlag geben, dass Türen in der Himmelswelt sich öffnen und Segensfluss auf dich kommen kann, Situationen in dein Leben kommen, die dir zum Guten sind. Es geht nur über diese Schiene, weil eine andere Art von Mensch, der sich nicht unter seine starke Hand unterordnet, widersteht einfach Gott. Es ist hart zu hören manchmal, aber es ist die Wahrheit. Den Demütigen, sagt der Petrus, gibt er Gnade. Und die Demütigen, die sich untergeordnet haben, erhöht er zur rechten Zeit. Die mächtige Hand Gottes. Gott unterordnen, weil die Hand gehört ja zu Gott, aber es ist extra geschrieben von der mächtigen Hand Gottes und ist ein Bild für Macht und Autorität und die Fähigkeiten Gottes. Ja, der Heilige Geist wird in der Bibel oft als Hand oder Finger Gottes bezeichnet oder auch im Alten Testament die rechte Gottes, die rechte Hand, die starke Hand. Ja, das ist das, was der Heilige Geist ist. Und wenn du ihn so erkennst und du kein Unterordnungsproblem mehr hast, dann wird die mächtige Hand Gottes dir zu Hilfe eilen. Die mächtige Hand Gottes wird Dinge für dich tun, wird dir Sicherheit geben und Vertrauen geben. Du wirst geborgen sein in der Hand deines himmlischen Papas. Du wirst mit ihm gehen, so wie ein Kleinkind, sage ich mal so ein dreijähriger Bub, der mit seinem Papa an der Hand geführt wird, geht irgendwo hin und der Bub ist sich total geborgen und sicher, weil er ist an der Hand seines mächtigen Papas. Der Papa ist der Held, der kann alles. Da kann mir nichts passieren, denkt sich der Bub. So eine Haltung sollen wir uns angewöhnen. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Und da kannst du sicher sein. Du kannst dir mal eine Frage stellen, jetzt wird es einmal ernst. Wenn du ein Problem hast, zum Beispiel du bist krank, zu wem gehst du zuerst? Gehst du zuerst zum allmächtigen himmlischen Papa, der dich liebt, oder gehst du zuerst zu Menschen, das heißt zum Arzt? Daran erkennst du nämlich ganz genau, wem du wirklich untergeordnet bist. Der menschlichen Art, menschlichen Wissens, menschlichen Weisheit, menschlichen Möglichkeiten oder dem himmlischen Papa und seinen übernatürlichen Möglichkeiten. Wohin gehst du zuerst? Rennst du von Arzt zu Arzt, von Professor zu Professor, forscht stundenlang im Internet, was du noch gerade tun kannst, sitzt stundenlang in irgendeinem Wartezimmer, fährst hunderte von Kilometern, um den Spezialisten aufzusuchen und du vertrödelst da wie viele Stunden und Tage und dann im Gegenzug, wie viel Zeit verbringst du dann bei deinem himmlischen Arzt, bei deinem himmlischen Papa, bei Jesus, Wenn du vielleicht in sein Wartezimmer erst einmal gehst und bei ihm die Lösung suchst als erstes, dann schaut es wieder ganz anders aus. An dem erkennt man schon, wem ist man untergeordnet, ehrlicherweise untergeordnet. Also der erste Ansprechpartner sollte immer Jesus sein oder der himmlische Papa. Ja, manche laufen dann in christlicher Verkleidung ein bisschen, machen es aber eigentlich das Gleiche, laufen dann von einem Pastor zum nächsten Pastor, wenn der für mich betet und dann muss der für mich beten und dann noch der ganz andere und dann fahren wir noch in die große Gemeinde irgendwo 100 Kilometer dorthin, weil da wird man geheilt und meistens ist es einfach doch eine Enttäuschung. Ich spreche da aus Erfahrung, weil im jungen Glaubensleben haben wir es nicht anders gemacht, aber wir mussten daraus lernen. Also das klingt heute ein bisschen christlicher, wenn man von einem Event zum anderen sich hangelt, zeugt aber eigentlich auch von einer mangelnden Gottesbeziehung. Weil Gott ist eigentlich der Letzte, der drankommt. Der Arzt und irgendwelche Gemeinden, Pastoren sind zuerst einmal dran und dann die persönliche Beziehung. Und genau das ist es, wo wir als Gottesgutgemeinde die Leute hinführen wollen in die persönliche Gottesbeziehung, dass man zuerst zu Gott geht mit seinem Problem, mit seinem Anliegen. Ja, Jakobus schreibt einmal, wenn leidet jemand unter euch, er bete, heißt es da. Und dann heißt es, soll er die Ältesten rufen. Aber erst soll er beten. Und sollte das nicht klappen, dann soll er sich Unterstützung holen. Ja, und jetzt nicht falsch verstehen, ich habe hier nicht gesagt, dass man nicht zum Arzt gehen darf. Doch, und Gott kann auch Ärzte benutzen. Aber zuerst gehen wir zum Papa. Zuerst gehen wir zu Jesus. Und wenn das nicht er dann die Heilung vonstatten bringt oder dein Glaube einfach noch nicht so weit ist, aber er kann deinen Glauben so weit entgegenkommen, dass er dir einen guten Arzt über die Wege laufen lässt sozusagen, damit du von deinem Problem wieder geheilt wirst, von deiner Krankheit oder von deinem Gebrechen oder sonst was. Also das ist möglich. Nicht falsch verstehen. Es gibt auch Leute, die sagen, die gehen partout nicht zum Arzt und auch nicht sonst was, weil ja, dieser falsch verstandene Glaube. Und dann funktioniert es nicht, dann ist auch ein Problem. Es sollte nicht so sein. Gott hat gesagt, wer sich mir unterordnet, den werde ich erhöhen zur rechten Zeit. Die rechte Zeit, das ist auch so ein Punkt, wo man oft denkt, ja, mei, wann wird denn die rechte Zeit schon sein? In 20 Jahren, in 30 Jahren oder sonst. Nein, die rechte Zeit ist immer dann, wenn du es brauchst, wenn es notwendig ist. Und wenn du krank bist, brauchst du Heilung. Und zwar brauchst du sie dementsprechend bald, weil sonst ist ja auch blöd. Ne? Also Heilung gehört auch dazu, zum Erhöhen zur rechten Zeit. Und obendrein hast du dann auch noch ein tolles Zeugnis zum Berichten, wie gut Gott tatsächlich ist. Also unser Ziel ist, dass die Leute immer wieder in eine intensive Gottesbeziehung kommen. Und da ist notwendig, Zeit zu verbringen. Also denk dran, wie viel Zeit, dass du verbringst beim Arzt und im Wartezimmer und auf Fahrten irgendwo hin, beim Recherchieren im Internet und wie viel Zeit verbringst du in der Gemeinschaft mit deinem Gott, mit deinem Jesus, in seiner Gegenwart, da wo eigentlich der beste Arzt ist, dem nichts unmöglich ist. Da soll man sich die Zeit auch nehmen dafür. Aber leider gibt es halt viele Christen, die gehen zwar noch in die Gemeinde oder in den Hauskreis oder sonst was, aber innerlich haben sie sich eigentlich schon lange ganz schön weit vom Herrn entfernt. Und dann ist die erfüllende Beziehung nicht mehr da, dann entsteht eine innere Leere, also eine undefinierbare Einsamkeit und ein großes Fragezeichen und Zweifel. Und naja, mein, ob der Gott mir überhaupt hilft und ob der kann oder so diese Negativschiene. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, dann ordne dich wieder unter die mächtige Hand Gottes. Er wird dir wieder begegnen, er hat dich ja nicht vergessen. Gott vergisst dich nicht und mich nicht, er vergisst keinen seiner Kinder, er vergisst keinen der Menschen. Gott ist ein guter Gott und er wird die Leere in deiner Seele wieder auffüllen mit seiner Vaterliebe und er wird dir ganz neu begegnen und er wird ganz neue Segnungen in dein Leben hineinbringen. Egal was es nun ist, was du brauchst, der Herr liebt dich. Er ist genau so, wie Jesus ihn offenbart hat. Und wenn du das wieder anschaust, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie er ihnen entgegengegangen ist und ihnen geholfen hat, ganz anders als die Pharisäer, die Schriftgelehrten und sonstige Leute. Solche gibt es heute immer noch, Pharisäer und Schriftgelehrte, so die mit dem langen Zeigefinger, du hast das Gebot übertreten und erst musst du da noch Buße tun und da musst du erst dieses und jenes noch. Das hat Jesus nicht getan. Und Jesus ist derselbe, heißt es, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Sicherlich wird es Dinge geben in deinem Leben, wenn du es erkannt hast, was nicht gut ist, dass du dann auch Abstand davon nimmst. Das ist auch etwas Wichtiges. Und das fördert natürlich auch deine Beziehung zum Papa, weil es gibt Dinge, die die Beziehung auch blockieren kann oder ja, ein bisschen durcheinander bringen kann, Störfrequenzen hineinbringen kann. Die gehören dann weg. Aber der Heilige Geist wird es sagen, er wird dich führen. Der Heilige Geist ist ja dafür da, dass er dir beisteht, dass er dir hilft, dass er dir Weisheit gibt. Auf jeden Fall ordne dich ihm unter, du kannst nichts Besseres tun. Er ist der Herr und er will auch wirklich Herr sein in deinem Leben. Heißt aber nicht, dass du mit jeder Kleinigkeit, so ungefähr, Herr, soll ich heute die weißen oder die grünen oder die blauen Socken anziehen, so ungefähr. Also da hast du selber einen Kopf auf in den Kleinigkeiten und Gott steht zu dir, wenn du Entscheidungen triffst. Aber so die großen Dinge, das ist dann schon wichtiger, dass du dich mit ihm erst einmal absprichst. Zum Beispiel, wo sollst du investieren, welche Arbeit sollst du machen, welchen Partner sollst du heiraten. Das sind dann schon mal große Dinge. Da ist es schon sehr ratsam, sich einmal intensiv mit Gott auseinanderzusetzen, was ist richtig, was ist falsch, weil wenn du da mal einen falschen Weg eingeschlagen hast, dann hast du ein Problem an der Backe. Also ordne dich ihm unter und wenn Gott sagt, der oder diejenige, das ist nicht der Partner, den ich für dich vorgesehen habe, dann musst du das einfach auch akzeptieren. Es ist einfach so, weil Gott hat bessere Pläne. Ja, da kann ich auch ein Lied davon singen. Okay. Gott ist gut. Gott ist gut zu dir, zu mir, zu allen, die sich ihm unterordnen, ist er besonders gut. Okay, jetzt machen wir den Lobpreis. Denk auch im Lobpreis schon, sich ihm unterzuordnen. Es lohnt sich. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Aha, so ist es richtig. Halleluja. Danke, Vater. Du bist der liebe Gott. Du bist wunderbar und wir ordnen uns dir unter, Papa. Der mächtigen Hand Gottes. Weil du uns erhöhst, wir demütigen uns unter deine starke Hand. Du bist mächtig, du bist unser Gott, du bist unser Retter und Erlöser, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir sind dir untergeordnet, Jesus. Du bist der Herr in unserem Leben. Du bist der Herr, Herr, und das gibt uns Sicherheit, Jesus. Es gibt uns Vertrauen, das macht es leicht in unserem Leben. Das macht es leicht, Jesus. Die Lasten des Lebens, die schmeißen wir auf dich, Jesus. Das heißt nicht, wir tragen die Verantwortung, sondern du hast die Verantwortung übernommen. Du bist unser Herr, Jesus. Du hast die Verantwortung übernommen. Halleluja, danke, Herr. Halleluja, wir haben dir unser Leben gegeben, Jesus. Damit haben wir uns dir untergeordnet, Jesus. Lebensübergabe heißt, ich ordne mich dir unter, Jesus. Ich erkenne dich als Herrn an, Jesus, als Chef, als der das Sagen hat in meinem Leben. Danke, Jesus, dass es möglich ist. Halleluja. Deine Gnade, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es ist genau jetzt. Jetzt ist es. Jetzt ist genau zwischen Ewigkeit und Ewigkeit. Jetzt ist deine Gnade hier. Jetzt fließt deine Gnade zu jedem von uns. Jetzt fließt deine übergroße Gnade. Sie strömt über, von oben herab. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt jetzt. Es fließt jetzt in Jesu Namen. Für all die, die sich dir untergeordnet haben, die ihr Leben unter deine Herrschaft gestellt haben, Jesus. Du bist der Herr. Du bist Gott. Du bist ein liebender Papa. Wir sagen, Jesus, sei du Herr, sei du Chef in unserem Leben. Herr, all unsere Schwachheiten, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Anfechtungen, Anfeindungen, alles, was es ist, Herr, wir schmeißen es auf dich, Jesus, wir wälzen es auf dich. Und du, Herr, du bist größer. Deine Gnade ist immer größer, Jesus. Deine Gnade ist immer größer als jegliches Problem. Halleluja, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns jetzt durchströmst. Dass du durchströmst, die Herzen durchströmst, dass du diese stolzen Ecken und Kanten noch rausnimmst, dass du der Beschneidung schenkst in unseren Herzen. Dass diese Demut die Herzen durchdringt, Herr. Ein demütiges Herz, dem gibst du Gnade. Ein demütiges Herz. Und du bist der Heilige Geist, der das alles bewirken kann. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. Weil das sind Dinge, die können wir nicht direkt in unserem Herzen, können wir es nicht direkt selber verändern. Wir können uns nur entscheiden und dir die Erlaubnis geben, Heiliger Geist, uns zu verändern in eine Stellung, in eine demütige Haltung, so wie sie Gott angenehm wohlgefällig ist. Damit die Gnade Raum findet. Damit die Gnade fließen kann, weil sich Türen öffnen. Damit unser Herr uns erhöht zur rechten Zeit. Damit der Segen fließt ungehindert. Wo immer er notwendig ist. Ich setze den Segen frei in Jesu Namen. Weil wir in Christus Jesus Gesegnete sind. Erben Gottes, Miterben Jesu Christi, Erben des ganzen Segen Abrahams. Halleluja, danke Jesus. Und alle Widerstände und Blockaden werden weggespült, weggeblasen vom Wind des Geistes. Beseitigt in Jesu Namen. Halleluja, Ehre sei Gott. Ehre sei dem Lamm.